Manche von euch haben ja dieses Buch mit 40 Andachten für jeden Tag, wo man sich jetzt die kommenden Wochen auch miteinander für sich lesen kann und dann austauschen kann. Da steht vorne drauf, Überleben. Überleben. 40 Tage Kraft tanken für den Alltag. So haben wir die Aktion überschrieben. Und ich bin gespannt, ob wir am Ende dieser 40 Tage dann auch gestärkter und erfüllter, sozusagen, um mit dem Bild des Tankens zu bleiben, wieder der Tank gefüllter, unseren Alltag bewältigen können. Ich wünsche es mir und uns allen, dass dies so ist. Überleben ist ja ein starkes Wort. Denn es geht dabei um unsere Existenz, um das Überleben. Wer einmal eine schwere Krankheit durchgestanden hat oder durchstehen musste, wer vielleicht sogar einmal einen schweren Unfall erlebt hat, der weiß etwas von den Ängsten um das Überleben. Die Sorge, ob man überlebt oder der andere, mit dem man vielleicht da mitbangt. Aber es auch von der Dankbarkeit und der Erleichterung, es überlebt zu haben, kann man vielleicht berichten. Die Wüste ist ein altes Bild für den Überlebenskampf des Menschen. Eine unwirkliche Gegend, wo man wirklich kämpfen muss. Bis heute, die Menschen, die in der Wüste leben müssen, haben wirklich manchmal zu kämpfen, um dort zu überleben. Trockenheit, die Hitze am Tag, Eiseskälte in der Nacht, Einsamkeit manchmal, endlos kann die Wüste sein. Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. All das verbinden wir vielleicht auch mit dem Bild Wüste. Werde ich es schaffen, da durchzukommen, hat sich schon manch einer gefragt, der eine Wüstentour begonnen hat und sich vielleicht verlaufen hat. Werde ich das überleben? Das sind Fragen, die man sich in der Wüste stellen kann. Aber wir sind ja jetzt nicht in einer Wüstengegend, oder? Also eigentlich nicht. Manche leider inzwischen in einer Wasserwüste. Wenn man die Bilder anguckt im Fernsehen, das ist ja mindestens genauso schlimm und auch ein Überlebenskampf im wahrsten Sinne des Wortes für nicht wenige im Moment. Aber auch unser Alltag kann ja zur Wüstenerfahrung werden. Da gibt es auch Herausforderungen, wo wir manchmal fragen, wie soll ich das schaffen? Wie geht das? Und dabei meinen wir oft nicht die materiellen Sachen, die man in die Hand nehmen kann und damit mit denen man umgehen kann, sondern es sind diese Dinge, die wir, die innere Kraft, um die es dabei geht. Wie soll ich das schaffen, fragt nicht nur, aber vielleicht ganz besonders die alleinerziehende Mutter, die neben dem Haushalt und einem Teilzeitjob noch zwei Kinder großziehen muss. Wie soll ich das schaffen? Wie halte ich das durch, fragt sich derjenige, der die Pflege eines Elternteils oder vielleicht sogar des Ehepartners an seine Grenzen, dadurch an seine Grenzen kommt. Wie lange halte ich das noch aus, fragen sich vielleicht manche, die in der Schule oder an ihrem Arbeitsplatz gemobbt werden, geärgert werden, ausgegrenzt werden. Wie soll ich das bewältigen, fragen diejenigen, die Beruf immer mehr und mehr leisten müssen. Mein derzeitiger Energielevel reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein und insbesondere die Mannschaft und den Verein in sportlicher Entwicklung weiterzubringen. Wer weiß, von wem dieses Zitat stammt? Ha? Boah, Dieter, gut. Vom Rangnick, Ralf Rangnick hat es vor zehn Jahren gesagt, als er sein Traineramt bei Schalke 04 aufgegeben hat. Man muss es nochmal hören. Mein derzeitiger Energielevel reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein und insbesondere die Mannschaft und den Verein voranzubringen. Und damit hat er aufgegeben. Es ging nicht mehr. Tank war leer. Er hat nicht mehr weiter können. Und viele merken das auf ähnliche Weise in ihrem Leben. Nicht immer kann man die Dinge hinschmeißen. Nicht immer gibt man deswegen auf. Aber man merkt, wie es immer schwerer fällt, dran zu bleiben. Trotzdem zu machen. Es zehrt an einem. Alles zehrt an einem. Jeder will was von uns. Ich denke, das kennen wir alle. Da braucht man keine 50, 60 sein. Das kennen auch schon die Jüngeren. Überall wird an uns gezehrt. Und unser Alltag ist mit einem Überangebot gefüllt von Eindrücken, mit denen wir oft nicht mehr klarkommen. Egal, ob das im Internet ist, Facebook, E-Mails, Fernsehen. Es ist so viel, dass wir fast erschlagen werden. Und es saugt auch aus. Es saugt Energie ab bei uns. Man ist geschlaucht, wenn man sich dem ausliefert. Und so frage ich mich und euch, wo füllen wir unseren Tank eigentlich wieder auf, unseren inneren Tank, wenn die Kraft zur Neige geht? Wo schöpfen wir wieder Kraft? Haben wir da eine Quelle? Oder kennen wir den Weg dorthin in der Wüste? Da gibt es diese Völker, die wissen genau, wo eine Quelle ist. Einer, der es nicht weiß, der kennt den Weg dorthin nicht, aber die wissen, wo man graben muss, und dann haben sie Wasser. Kommen tatsächlich in der Wüste zum Wasser. Wo schöpfen wir wieder Kraft? Wo ist unsere Quelle? Das sind wichtige Fragen. Für mich sind das Überlebensfragen, die uns alle betreffen, egal ob wir 14, 40 oder 80 Jahre alt sind. An den Antworten, die wir darauf finden, hängt nicht nur ab, ob wir überleben. Ich glaube, das hängt davon ab, dass unser Leben wachsen kann davon, dass es aufblühen und stark werden kann, dass es auch Früchte trägt. Heute möchte ich eine erste Antwort wagen auf diese Frage von der Kraft und der Quelle. Und ich lade euch ein, die Kraft zu entdecken, die in uns steckt. Haben wir ja gerade gesungen, etwas in mir. Ja, es gibt eine starke Kraft, eine Kraft, die in uns steckt und die, wenn wir sie entdecken, uns immer wieder stärken kann im Blick auf die Bewältigung der Aufgaben, der Herausforderungen unseres Lebens. Bei dieser Entdeckungsreise, die wir heute beginnen, wollen wir das Leben eines Menschen betrachten, der schon im 13. Jahrhundert vor Christus mit Gott gelebt hat und der nicht nur den größten Teil seines Lebens in der realen Wüste zugebracht hat, in der Wüste Sinais, sondern der auch innerlich harte Wüstenzeiten durchgestanden hat. Außerdem hatte er Verantwortung. Verantwortung für andere Menschen, tausende anderer Menschen, die er in schwierigen Situationen geleitet und sie am Ende ans Ziel gebracht hat. Ich spreche von Moses. Von ihm handeln auch die Andachten in unserem Buch. So immer wieder wird auf ihn Bezug genommen, auf die Situationen, in denen er war. Und so begleiten wir ihn sozusagen auf dem Weg. Und gleichzeitig erfahren wir Hilfestellungen auch für unser Leben. Bis heute ist Mose ja eine der wichtigsten Gestalten in der Geschichte des alten Volkes Israel. Er hatte die einmalige und auch unglaubliche Aufgabe, Gottes Volk aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft in Ägypten in die Freiheit, in ein eigenes Land zu führen. Ein Mann, der in seiner Biografie nicht durch eine weiße Weste besticht. Das werden wir merken und hören. Sondern der ehrlich und menschlich beschrieben wird und in einzigartiger Weise direkt und von Angesicht zu Angesicht, könnte man sagen, mit Gott in Kontakt stand. Er wird einmal als echter Freund Gottes beschrieben. In den nächsten Wochen werden wir miteinander erleben, wie Mose vor dem sicheren Tod gerettet wurde, wie er selbst versagte und gescheitert ist, schuldig geworden ist, einen Menschen getötet hatte, ermordet, wie er weglief, viele Jahre im Niemandsland verschwand und wie er dann doch von Gott neu gerufen und berufen und gesandt wurde, einen schier unmöglichen Auftrag zu erfüllen. Heute möchte ich aufzeigen, dass Gott von Anfang an einen Plan mit Moses gehabt hat. Und nicht nur mit Mose, sondern mit jedem von uns auch. Mit jedem von uns auch. Dabei handelt es sich bei diesem Plan keineswegs um einen vorherbestimmten Weg, den wir ohne echte Wahl gehen müssen. Ich habe früher als Jugendlicher immer gedacht, oder als Kind gab es ja so ein Lied, vielleicht kennt es manchmal euch, Gott hat seinen Plan für dich und auch einen Plan für mich. Folgst du stets dem Deinen und ich folge dem Meinen, dann kann viel Großes noch geschehen. Kennt es jemand? Ja. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, und ihr vielleicht ja auch, also da gibt es so einen Plan und da ist dann so ein Ding und da gibt es eine Route durch und das ist meine. Ja. Und ich muss genau diese Route befolgen. Und das war bei mir dann oft verbunden mit Angst und Furcht, diese Route zu verlassen, ja, vielleicht abzuweichen und dann nicht anzukommen an meinem Ziel. Was hat mir das Angst gemacht früher und mein Leben eng gemacht? Bei Gottes Plan handelt es sich um ein anderes Bild von Plan. Es sind die guten Gedanken und Absichten und Wege Gottes, die es sich zu befolgen lohnt, die er vor uns auftut. Aufgaben, für die wir geradezu geschaffen sind. Und es lohnt sich nicht nur für uns selbst, sondern das auch, ja, aber auch für viele andere Menschen, die darauf angewiesen sind, dass wir Gottes Weg gehen und ihnen auf diese Weise helfen und sie unterstützen können. Gottes Plan ist sozusagen für mich wie ein großes Bild, in dem wir uns bewegen und wo es immer wieder Möglichkeiten gibt, dass Gott uns zurückholt, dass wir Wege finden, um am Ende am Ziel anzukommen bei ihm. Ich habe dieses Buch nicht umsonst mitgebracht. Vielleicht kennen es ja manche von euch. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Merkwürdiger Titel, eine philosophische Reise. Richard David Precht hat dieses Buch schon vor 10, ich muss mal gucken, Moment, wann war die Auflage? Also ist schon eine ganze Weile her, dass er das geschrieben hat. 2007, also ist schon ein bisschen her. Warum lesen so viele Menschen dieses Buch oder haben es gelesen? Ich weiß nicht, ob ihr es auch stehen habt bei euch, ob ihr es vielleicht auch schon mal reingeguckt habt. Warum lesen so viele Menschen ein Buch mit so einem verwirrenden Titel, der dennoch irgendwie witzig klingt? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Viele Menschen unserer Zeit haben mehr und mehr Probleme damit, ihren Wert und ihren Sinn für das Leben zu finden. Es scheint ihnen zu wenig zu sein, sich über die äußeren Dinge zu definieren. Das merkt man heute immer wieder. Es geht uns ja gut. Äußerlich haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und oftmals noch viel, viel mehr dazu. Aber das reicht nicht für ein wirkliches Leben. Es ist nicht die Frage, was besitze ich, sondern heute stellen sich viele Menschen die Frage, wer bin ich? Das bedarf einer Antwort, dieser Sinn. Warum bin ich hier? Wer bin ich? Was ist mein Leben eigentlich? Was macht es aus? Denn nur wer weiß, wer er ist, der kann sein Leben auch annehmen und der kann damit umgehen. Der kann aus sich herausgehen und aus diesem Leben dann etwas machen. Also, erste Frage, wer bin ich und wenn ja, wodurch bin ich? Vielleicht erinnern sich manche Ältere unter euch noch an die Fernsehsendung Was bin ich? Mit Robert Lemke. Ja, also die jetzt von mir eine Predigt bekommen, wenn ich jetzt einen Beamer hier hätte, hätte ich ein Bildchen euch hier von diesem Robert Lemke dahin gebeamt, um zu zeigen, wer das war. Als Kind habe ich das abends immer mit angucken dürfen, kam glaube ich im ARD oder dritten Programm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da wurde ein ganz normaler, eigentlich unbekannter, normaler Mensch, setzt sich gemeinsam mit dem Moderator an einen Tisch und da standen lauter bunte Porzellanschweinchen drauf und er durfte sich eins aussuchen, das waren Sparschweine. Damals gab es noch die D-Mark, keine Euro, und da gab es 5-Mark-Stücke, also ungefähr so wie der 5-Euro-Schein heute, ne? Und dann war sozusagen immer für jede Frage dann das Geld, was er bekommen hat. Gegenüber saß ein Rateteam, die durch geschickte Fragen herausbekommen sollten, welchen Beruf der Fremde hat. Und das waren immer etwas merkwürdigere Berufe schon. Aber es durften immer nur Ja-Nein-Fragen sein. Das war das Besondere. Und zwar, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nur 10 Fragen. Und dann, immer wenn ein Nein kam, dann wurde wieder 5 Euro ins Schweindau hineingeschmissen. Und dann war nach diesen 10 Mal, wenn sie es nicht rausgekriegt haben, hat er also verraten und ein bisschen was erzählt. Der Höhepunkt der Sendung war dann aber immer, dass dann ein prominenter Gast kam und dazu mussten die eine Maske aufsetzen, sie durften ihn nicht sehen und der Mann durfte auch nichts sagen oder die Frau, die dann da kamen. Und dann wurde das Spiel auf einmal anders. Dann hieß es nicht mehr, was bin ich, sondern wer bin ich? Und sie mussten durch Fragen ausdrücken, wer derjenige ist. Wir als Zuschauer hatten es ja gut, denn bei dem einen wurde immer schon eingeblendet. Wir wussten also den Beruf und konnten uns köstlich über das Rateteam amüsieren. Er hat so ein bisschen Schadenfreude, die dann immer aufkam. Und auch bei dem anderen war es dann immer so, wir wussten immer schon früher Bescheid. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage auch schon mal gestellt habt. In der Bibel gibt es dazu für mich eine ganz wunderbare Antwort. Die Bibel hat nicht auf alle Lebensfragen, die wir so stellen, exakte Antworten. Aber auf die wichtigsten, finde ich schon, hat sie schon Antworten. Und auf diese Frage, wer bin ich, da antwortet oder singt ein Mensch, manche denken, es ist der König David gewesen, folgende Worte. Du hast mich geschaffen, Gott, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Nachzulesen im Psalm 139. Für mich ist das eine wunderbare Antwort. Wer bin ich? Ich bin von Gott geschaffen, von Gott geliebt, von Gott gewollt. Der Psalmbeter hat das erkannt, er hat begriffen, dass es ein Leben sozusagen schon vor dem eigentlichen Leben gibt. Schon bevor er das Licht dieser Welt erblickt hat, hat Gott ihn gewollt, hat dafür gesorgt, dass er so zur Welt kommt, wie Gott ihn wollte. Ähnliches berichtet der Prophet Jeremia am Anfang, als Gott ihn beruft. Da steht einmal der Satz, Gott hatte mit dem Jeremia gesprochen und gesagt, ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter formte. Muss ich den Satz mal anhören. Ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter formte. Gott hat sich das Leben ausgedacht, mein Leben ausgedacht. Natürlich wissen wir alle, wie wir in den Bauch der Mutter gekommen sind. Also ich glaube, da brauchen wir den Samuel und auch die Luisa nicht erst fragen, dass uns Gott da neigelegt hätte oder so. Das wissen wir, wie das ist. Und trotzdem stimmt das andere genauso. Und ja, ist das die Wirklichkeit, die vielleicht noch stärker ist, noch bestimmender ist, dass wir diese Wirklichkeit einmal ganz bewusst anschauen. Gott hat sich mein Leben ausgedacht, dein, unser Leben ausgedacht, mit einer bestimmten Absicht. Gott hat den Jeremia damals geformt, erfunden, sich ausgedacht für eine besondere Aufgabe, in die er ihn dann hineingestellt hat. Unser Leben ist Geschenk von Gott. Es kommt von Gott und es endet, wenn er es zulässt oder will. Und so wie mit Jeremia hat Gott auch mit uns, jedem von uns eine Vorgeschichte und mit jedem von uns etwas vor. Kein Mensch weiß, was sich zwischen dem Fötus und Gott schon abspielen kann. Wir ahnen etwas davon, wenn wir hören, dass das Kind im Bauch der Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt hüpfte, als die Elisabeth mit der Maria zusammenkam. Ne? Also merkt man, muss auch schon irgendwas passiert sein. Ne? Aber wir dürfen wissen, dass Gott auch uns schon kannte, schon sah, schon liebte. Auch wenn vielleicht die eigenen Eltern erst ein Ja zu unserer Existenz finden mussten. Ich war ein 6-Monats-Kind. Also sozusagen, meine Eltern haben geheiratet und 6 Monate später kam ich auf die Welt. So schnell ging das. Meine Eltern mussten heiraten, damals in der Zeit, wo das war. Und ich weiß nicht, ob sie sich von Anfang an so gefreut haben, dass ich da unterwegs war. War vielleicht noch nicht geplant, dass ich da geboren werden sollte. Da müssen die Eltern erst ein Jahr dazu finden. Oder in einer Familie sind schon 5 Kinder da und auf einmal sagt die Frau, oh du, ich glaube, da ist wieder was unterwegs. Vielleicht muss man da dann auch erst ein Jahr dazu finden. Man hat schon abgeschlossen gehabt mit der Familienplanung. Und dann kommt doch noch mal ein kleiner Mensch. Manchmal müssen die Eltern erst dieses Jahr finden. Gott hat dieses Jahr zu uns schon lange gefunden, schon lange davor. Jeder Mensch ist ein einzigartiger Gedanke Gottes. Das macht uns wertvoll, das gibt uns Würde, die uns keiner nehmen darf. Das gibt uns Kraft. Kraft in diesen Momenten vielleicht auch, wo wir uns selber als so wertlos empfinden, weil wir gescheitert sind mit irgendwas, dann dürfen wir uns daraus Kraft holen, dass Gott uns liebt. Dass er uns gewollt hat, dass wir hier sind, weil er gewollt hat, dass wir hier sind. Dass er mit uns etwas vorhat. Wenn er nach Hause geht nachher, dann schaut euch doch mal wieder die Bilder an. Die Bilder der ersten Wochen oder Monate oder Jahre eures Lebens. Auch wenn ihr euch selbst noch nicht kanntet, Gott kannte euch damals schon. Und er wollte jeden von euch so, wie ihr seid. Und wenn ihr eure eigenen Kinder anschaut, manche sitzen ja hier, dann denkt daran, dass sie nicht aus eurem Entschluss entstanden sind. Dass sie nicht unser Eigentum sind, unsere Kinder, sondern dass Gott jeden Menschen, jedes Kind geformt hat. Mit all seinen Gaben, aber auch all seinen Grenzen. Und dann sagt einfach noch einmal Ja. Ja zu euren Kindern und nehmt sie so an, wie Gott sie sich ausgedacht hat. Auch die Erwachsenen, die vielleicht schon ausgeflogen sind. Das gibt euch Kraft. Das gibt euch Kraft, sie zu lieben. Und das hat auch Kraft, Beziehung zu verändern. Wer bin ich? Und wenn ja, wodurch? Durch Gott und seine Liebe. Wer bin ich? Und wenn ja, wozu? Das ist die zweite Frage. Gehen wir zu Mose zurück. Für ihn war der Start ins Leben nicht ganz so klar wie für Jeremia. Die ersten 40 Jahre waren unheimlich schwierig und kompliziert für ihn. Er wurde als Kind hebräischer Eltern vor dem sicheren Tod bewahrt, weil ihn seine Eltern am Ufer des Schilfmeers versteckt hielten. Dort entdeckte ihn dann, manche kennen die Geschichte ja schon, die Tochter des Pharao und hat ihn mit zu sich genommen. Die mutige Schwester von ihm, die Miriam, hat dafür gesorgt, dass die Pharaone, die Tochter des Pharaos, ihn, den Mose, mit zu sich in den Palast nahm. Von der leiblichen Mutter wurde er noch gestillt. Das haben sie auch hingekriegt oder hat Gott auch so arrangiert. Ne? Und dann wurde er am Hof als Ägypter erzogen. Warum hatte Gott ihn gerettet? Wo doch um ihn herum alle neugeborenen Jungen der Hebräer getötet wurden. Warum ihn? Und wieso musste er als hebräisches Kind dann am Hof des Pharao aufwachsen, sozusagen assimiliert werden als Ägypter und damit zwischen den Kulturen und auch zwischen den Welten leben? Die Frage, wohin gehöre ich eigentlich, hat Mose sicher nicht nur eine schlaflose Nacht bereitet. War er jetzt Hebräer oder war er Ägypter? Wer war er eigentlich? Und warum musste er so leben? Erst im Rückblick wird ihm deutlich, es geht gar nicht um das Warum, es geht um das Wozu. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einem Menschen, den manche von euch vielleicht kennen. Ich weiß nicht, ob man es hinten sieht. Nick Vujicic ist der Name dieses Mannes. Ihr seht ganz recht, wer es nicht so gut sehen kann, der hat keine Arme und er hat auch keine Beine in diesem Sinne. Er wurde ohne Arme und Beine geboren. Viele Menschen fragen sich, will Gott wirklich, dass ein Kind so geboren wird? Hätte man sein Leben nicht besser gleich schon im Mutterleib ein Ende setzen und ihn und seine Eltern so vor viel Leiden bewahren müssen? Die eindeutige Antwort darauf, nein. Ganz klar, nein. Gott hatte von Anfang etwas vor mit diesem Kind. Niemand konnte das ahnen, als er geboren wurde. Niemand hätte das anhand der Ultraschallbilder vorausschauen können. Erst einmal mussten seine Eltern und dann auch er selbst lernen, mit der überwältigenden Einschränkung seiner Möglichkeiten zu leben. Und das war sicher nicht leicht. Doch heute ist Nick ein Mann, der sein Leben meistert. Und jemand, der von Gott in unglaublicher Weise gebraucht wird, weltweit. Sein Leben ermutigt tausende Menschen mit Behinderungen, weltweit. Aber auch und vielleicht sogar noch mehr ermutigt es Menschen, die äußerlich unversehrt sind, vielleicht so wie wir, und die nach ihrem Wert und dem Sinn mit ihrem Lebenssinn kämpfen. Nick ist ein Ermutiger, ein wirklicher Ermutiger. Sein ganzes Leben macht Mut und ist ein Zeugnis für Gott. Oh, sorry. Dabei verschweigt er nicht, wie schwer es ist, ohne Arme und Beine zu leben. Aber er vertraut Gott, dass er ihn so geschaffen hat und dass er damit etwas Gutes vorhat. Und mit seinem Vertrauen in Gott hat er Ja gesagt zu Gottes Weg und erlebt, dass viel Segen daraus entsteht. Zu Jeremia sagte Gott, bevor du geboren wurdest, habe ich dich auserwählt und zum Propheten für die Nationen bestimmt. Jeremia erfährt mit etwa 20 Jahren, wozu Gott ihn berufen hat. Er ist auserwählt, eine sehr schwere, fast nicht erfüllbare Aufgabe zu bewältigen. Wie sollte dieser Priestersohn, ich würde fast sagen, dieses Priestersöhnchen, ja, sich da hinstellen, zu einem Propheten werden, wo er doch noch so jung war? Genau diese Frage stellt er ja dann auch Gott. Und wie soll er andere Nationen erreichen, wo es doch schon so schwer sein wird, sein eigenes Volk zu erreichen und mit dem zu reden, die Botschaften, die Gott ihm aufträgt, dort weiterzusagen? Jeremia muss Gottes Gericht weiter ankündigen, Strafe, das Exil, also dass sie verschleppt werden, aus dem Land herausgeholt werden. Aber er findet immer wieder auch ermutigende Worte und weiß, dass Gottes Zorn, wie es genannt wird, auch nicht für immer gilt. Es wird einen Weg, ein Danach geben auch wieder, den Frieden. Davon redet er. Das, was Jeremia und was dann auch Mose erfahren haben, das hat auch der Völkerapostel Paulus in seinem Leben erfahren. Er hat es mit den Worten wiedergegeben, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht müssen wir gar nicht so stark sein, wie wir es ganz immer gerne hätten, gerne wären. Und uns wünschten, erst wenn wir so stark wären, dann können wir unser Leben meistern. Nein, Gott will uns so, wie wir sind, auch mit unseren Schwächen, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. In einem jungen Jeremia, in einem jungen Mose, der zwischen den Stühlen sitzt, in einem Nick, der ohne Arme und Beine leben muss und dennoch um die ganze Welt reist und von Jesus redet, für die sind das nicht nur Worte. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist erlebte Wirklichkeit. Doch nicht nur die großen Namen, ihr Lieben. Die Menschen mit ungewöhnlichen Schicksalen sind von Gott erwählt. Auch das normale Leben im Alltag, der Beruf, das fordernde Familienleben, Aufgaben im Ehrenamt, die Frage nach der Zukunft, Krankheiten, die wir bewältigen müssen und die Frage nach dem richtigen Umgang mit unseren Ressourcen, mit denen wir uns im Moment gerade auch auseinandersetzen müssen. All das ist Gott wichtig. All das gehört zu dem Leben, zu dem er uns erwählt. Er sieht und versteht jeden von uns und jede. Wir sind ihm wichtig. Er kennt uns. Und ich sage es nochmal, er hat einen Plan für unser Leben. Er sieht das ganze Bild, von dem wir immer bloß ein Puzzleteil sehen. Und dann vielleicht nichts mehr und nichts anderes. Er sieht das ganze Bild. Und dieser Plan, dieses Bild ist gut. Das habe ich immer wieder selbst erlebt, immer und immer wieder, auch durch Krisen und durch Tiefen hindurch. Da könnte ich euch auch manches erzählen, so wie ihr vermutlich auch. Gottes Plan war gut für Mose, denn er konnte auf diesem schweren Weg, den er zu gehen hatte, ein Freund Gottes werden, wie es bislang keinen zweiten gab. Der Plan Gottes war gut für Jeremia, denn er konnte durch seine Verheißungen und Ermahnungen nicht nur seine Zeitgenossen auf Gott hinweisen, sondern er ermutigt durch seine Worte bis heute Menschen. Wer bin ich? Ich bin der oder die, die Gott in diese Welt gerufen und gestellt hat. Durch den oder durch die er etwas in dieser Welt bewegen will, wo er uns hinstellt und hingestellt hat. Deshalb sind wir hier. Wer sind wir? Von Gott geliebte Menschen und seine Kinder. Auch wenn wir uns manchmal schwach, wenn wir uns manchmal kraftlos fühlen, ist Gottes Liebe zu uns die Kraft, die in uns steckt. Die hat er bereits hineingelegt in uns. Seine Liebe zu uns steckt in uns. Und wenn wir sie entdecken, erkennen wir, wer wir sind und spüren dadurch neue Kraft in uns. Eine Kraft, die uns tröstet, die uns Mut macht, unseren Weg zu gehen. Auch durch manche Wüsten des Alltags. Amen.